Es freut mich, dass wir unser Studium aus dem Matthäusevangelium fortsetzen können und dass wir Einblicke bekommen in die Lehren Jesu, in sein Wesen und wie er uns den großen Plan der Erlösung darstellt. Für mich ist dieses Studium ein sehr interessantes und ich muss sagen, es eröffnet sich mir eine neue Sicht. Und zwar, es fällt mir auf, wie nie zuvor, dass Jesus, als er lehrte und sprach, und besonders hier, wie der Matthäus die Dinge zusammentut, es immer, oder fast immer, um nicht immer zu sagen, um das Herz des Menschen geht. Gott, Jesus will den Verstand ansprechen, aber die ganze Not, die herauskommt in all den Berichten, die wir lesen, ist letztendlich, was in unserem Herzen passiert. Und das habe ich vorher so deutlich noch nicht gesehen. Unser Herz ist unsere Not. Dort findet dieser furchtbare Kampf statt, in dem wir uns befinden, wo unser Herz uns betrügt und uns auf eine falsche Fährte bringt. Und die Beispiele, die wir gesehen haben in der letzten Betrachtung, waren sehr aufschlussreich und ich muss an sie denken, weil sie mir so viel geholfen haben, die Dinge zu sehen. Und so wollen wir heute weitergehen in den nächsten Kapitel 16 und 17 und die Lektion ist überschrieben mit Petrus und der Fels und wir wollen uns auch um das ein wenig kümmern, aber unterwegs dahin wollen wir erstmal schauen, was so deutlich hervorkommt, was so ins Auge fällt in der Art und Weise, wie Jesus auf die Umstände, in denen er hineinkommt, reagiert. Wir haben dieses am Anfang des Kapitels 16 die Forderung eines Zeichens. Im Kapitel 12 haben wir schon mal gesehen und es ist fast dieselbe Geschichte in Kapitel 12 ein bisschen ausführlicher erklärt und hier nur gering. Hier kommen Pharisäer und Sadduzäer. Das waren die zwei großen Gruppen und ich könnte heute sagen, es sind, es fällt mir fast schwer und dennoch versuche ich es zu sagen, es sind die Konservativen und die Liberalen. Ja, es sind die zwei Gruppen, die im Prinzip miteinander nicht viel zu tun haben, aber manchmal sind sie ja eins, wenn es darum geht, hier Jesus zu fordern und ihm nahe zu kommen, indem sie sagen, sie brauchen ein Zeichen von ihm. Und zwar wollen sie ein Zeichen, das er tun soll am Himmel. So, in dem Kapitel 12 wird von ihm verlangt, ein Zeichen. Da sagt man nicht so direkt, wo es geschehen soll. Aber hier sagen die Pharisäer und Sadduzäer, sie wollen etwas Außergewöhnliches, sie wollen es am Himmel sehen. Und Jesus geht auf sie ein und sagt, am Abend sagt ihr, es wird schönes Wetter, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen sagt ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trüb. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen? Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sucht ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Und ich möchte hier stoppen und versuchen, noch einmal in einer vielleicht noch näher anzuschauenden Skizze die Not des Herzens zu erklären. Die Sadduzäer und Pharisäer, sie haben eine Not in ihrem Herzen. Sie kennen aber anscheinend diese Not nicht, weil sie kommen zu Jesus und Jesus versucht ihnen zu helfen. Und die Worte, die er wählt, die Art und Weise, wie er umgeht, bringt und müsste sie an sich zur Erkenntnis bringen. Und dennoch tut es es nicht. Zumindest wissen wir es nicht im Allgemeinen, wie viel es gebracht hat. Aber hoffentlich bringen seine Worte uns heute etwas. Hier in diesem kurzen Abschnitt. So, gehen wir noch einmal ins Herz des Menschen. Und ich versuche es ja immer wieder irgendwie überblicklich zu machen. Wir wissen, dass hier in unserem Herzen das allererste ist, wer bin ich? Und das zweite ist, was brauche ich? Weil ich bin ein abhängiges Wesen. Man könnte das klammern, was brauche ich? Die dritte Frage ist, die wir schon ein bisschen anders wie gesehen haben, wem vertraue ich? Und dann kommt die, nach unten die Motivation, oder wir könnten sagen, das Gesetz des Lebens. Und da ist natürlich die große Frage, wo ist der Gewinn? Wo ist der Gewinn? Und in diese Fragen sind ja ganz normale, die müssen wir richtig beantworten. Wenn wir hier mit dem blinden Auge, mit der sündigen Natur das Ganze sehen, dann, wer bin ich? Ich bin Gott. Was brauche ich? Normal müsste ich hier sagen, nichts. Ich lebe ja aus mir selbst, aber auch das ist nicht möglich. Wem vertraue ich? Mir selbst. Auch das ist ein Betrug, weil auch das geht nicht. Der Mensch vertraut auf andere. Was tue ich zuerst? Ich gebe. Und ich denke, im Bekommen ist der Gewinn. So, man sieht hier durchgehend der Selbstbetrug, die lügnerische Haltung dieses Auges. Und die Pharisäer und Sadduzäer haben natürlich eine Unkenntnis über sich selbst. Und Jesus versucht ihnen zu helfen. Und sie kommen jetzt und sagen, ich will ein Zeichen am Himmel. Wozu brauchen sie ein Zeichen am Himmel? Wozu wollen sie das Zeichen haben? Sie wollen ein Zeichen haben, ob weil sie glauben oder unglauben. Schauen sie die Werke Jesus oder sehen Sie sie nicht? Will Ihr Herz es wirklich begreifen oder wehrte sich dagegen. Und sie hier kommen zu Jesus und von oben herab versuchen sie von ihm ein Zeichen zu fordern. Und Jesus sagt, ihr seid Ehebrecher. Ihr habt nicht euer Vertrauen auf Gott gesetzt. Ihr setzt euer Vertrauen auf euch selbst. Ihr setzt euer Vertrauen auf alles andere, nur auf Gott nicht. Was für ein Zeichen soll euch gegeben werden? Außer das Zeichen Jonas. Ich habe mich gefragt und darum gebetet zu verstehen, warum bringt Jesus hier den Jona ins Spiel? Und wo ein Zeichen gefordert ist, sagt er, das Zeichen Jonas. Offensichtlich war Jona eine sehr bekannte Persönlichkeit, weil er war ja dort in ihren Schriften drin. Und er war bekannt für das, was in seinem Leben passierte. Was hat es auf sich mit diesem Zeichen? Alles, was ich so mir denken konnte bisher darüber, ist, Jona war gerufen von Gott, ein Werk zu tun. Er war gerufen, dass er das Werk nach Ninive geht und die Botschaft der Erlösung und der Warnung bringt. Aber der Jona läuft in eine andere Richtung. Er erfüllt den Auftrag nicht. Und dadurch kommt er durch Gottes Gnade in den Bauch des Fisches. Und dort bekehrt sich der Jona. Zumindest bekehrt er sich, dass er willig ist, jetzt den Auftrag auszuführen. Dass er in seinem Herzen Probleme noch hatte, zeigt sich an seiner Reaktion. Aber der Jona muss im Bauch des Fisches sein, damit er erlöst werden kann. Er hatte keine Chance mehr, die Wasser hätten ihn ertrunken. Und so wird er vom Fisch aufgenommen und dann ans Land gespült. Das Zeichen Jonas. Der Herr gibt diesen Pharisäern und Sadduzäern ein für sie bekanntes Zeichen, dass er an Jonas Stelle sozusagen, wird im Bauch der Erde sein. Und wenn sie das Zeichen nicht sehen, damit sie erlöst werden, dann was kann er mehr für sie tun? Wie kann man einem Menschen Vertrauen beibringen? Ist das etwas, das man einfach so tun kann? Wie hätte Jesus diese Gruppe von Menschen anziehen können? Wie hätte er sie gewinnen können, wenn sie so voll sich selbst waren? Außer, dass etwas passierte, wo sie kannten, wo sie verstehen konnten. Wir haben das gute und schöne Beispiel des Nikodemus, welchem Jesus dasselbe Zeichen gab. Er nannte es nicht Jona, er sagt, der Menschensohn wird erhöht werden. Und er muss sterben am Kreuz. Und da hat er Nikodemus erkannt. Das ist das Zeichen der Erlösung. Das ist das Zeichen des Messias. Deshalb ist er gekommen, um uns zu erlösen. Und so nahm Nikodemus das Zeichen, das ihm Jesus gegeben hatte, an und wurde ein neuer Mensch und bekehrt. Wer von den Pharisäern und Sadduzäern das annahm, Wissen wir nicht, weiß ich nicht. Vielleicht gab es ja doch welche. Vielleicht war der Samen nicht umsonst gestreut. Aber lasst uns selber fragen. Weiß ja nicht, zu welcher Kategorie du dich einordnest. Aber die Frage ist doch entscheidend. Brauchst du ein Zeichen, um Gott zu vertrauen? Brauchst du ein Zeichen? Brauchst du irgendein Gefühl? Weil heute stehen die Leute so auf ihren Gefühlen. Sie wollen die Sachen spüren. Ja, Dinge kann man spüren. Wir müssen aber nur wissen, spüren tun wir erst, wenn wir geben, nicht wenn wir nehmen. Dann geht es in den Körper hinein. Dann kommt es aus dem Herzen in den Körper. Dort ist die Verbindungsstelle. Und dann wird es auch im Geist bewusst. So, wem vertrauen wir? Brauchen wir Zeichen? Muss uns irgendetwas bewiesen werden durch ein Zeichen am Himmel? Ich hoffe, dass wir das, was Jesus hier sagt, ihr wisst ja das und ihr wisst jenes, aber das, was ihr wissen müsst, wisst ihr nicht, dass das doch nicht für uns passt, dass das nicht für mich so ist. Er sagt, ja, du weißt, wie die Sonne und wie der und das, aber was du wirklich wissen sollst, die Zeichen der Zeit, erkennst du nicht. So lasst uns das zu Herzen nehmen. Ihr seht, die Pharisäer und Sadduzäer hatten in ihrem Herzen, nicht in ihrem Verstand, in ihrem Herzen hatten sie eine große Not. Sie waren nicht, sie vertrauten Gott nicht, das ist Ehebruch. Sie setzten nicht auf Gott, sie setzten auf sich selbst, auf den Bösen, auf die Lüge in ihnen. Die nächste Geschichte geht dann sich weiter mit den Pharisäern und Sadduzäern. Und Jesus erklärt den Jüngern, dass sie nicht sich nach dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten nehmen und Sadduzäer nehmen sollen. Aber die Jünger, ihr seht, wie sie auch sind in ihrem Unkenntnis, in ihrem Vorurteil, denken, dass Jesus von einem tatsächlichen Sauerteig spricht. Er benutzt ein Vorbild des Brotes, des Sauerteigs, um etwas über die Sadduzäer und Pharisäer zu sagen, und die Jünger verstehen ihn falsch. Sie denken, er sagt ihnen das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Und dann sagt Jesus so hier in Vers 8, ihr Kleingläubigen, was überlegt ihr bei euch, weil ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufhobt? Wie versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch sprach, als ich sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Er sprach von diesem Sauerteig, von diesem Misstrauen, von dieser sündigen Natur, das durch die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer hervorkam. Und Jesus warnte sie davor, dass sie in ihrem Herzen doch nicht so wären. Und sie dachten an das irdische Brot. Wo waren die Jünger in dem, wem vertraue ich? Und ich kreise es ein. Wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Das muss Jesus, so manches Mal muss er sehr geprüft worden sein, anhand dem Kleinglauben seiner Jünger. Er spricht vom Herzen und sie denken, er spricht vom Brot. Es gibt etwas sehr Interessantes in der Heiligen Schrift. Und es ist mir aufgefallen beim Lesen. Der Mund wird als ein Symbol genommen für das, was wir aufnehmen. Weil der Mund, da tun wir ja das Essen rein. Aber Gott sagt dem Josua, als er ihm beruft, als Nachfolger des Moses zu werden, dass er das Gesetz vor seinem Munde halten soll. Und wieso? Weil der Mund ist das Zeichen des Aufnehmens in den Körper. Ja, ich nehme den Apfel und ich gebe ihn, während ich in den Mund tue, nimmt ja der Magen und die Speiseröhre des Mundes und gibt es dann weiter an das Blut und an den Körper. Und der Rest geht dann weiter und wird ausgeschieden. So, der Mund steht fürs Nehmen. Deshalb, wenn Gott spricht zum Josua, das Gesetz sollst du nicht von deinem Mund wegtun. Das heißt, du sollst dich nach ihm richten. Und als der Salomo schreibt in seinem Prediger über das Herz, sagt er, alles, was der Mensch tut, tut er für seinen Mund. Und jetzt habe ich verstanden, er tut es, um zu nehmen. Aber er sagt das dann weiter, aber er wird doch nicht gestillt. Das heißt, der Salomo hat verstanden, der Mund ist für das Herz. Wenn ich das Nehmen, das heißt das Bekommen, als Ziel habe, dann bin ich verloren. Ich soll das Wort nehmen, ja, ich soll es vor mir haben, um daraus etwas zu tun, nämlich um zu geben. Und das ist die Wahrheit. Wer bin ich? Ich bin ein Geschöpf Gottes. Was brauche ich? Ich brauche Liebe. Ich brauche eine Kraft, ohne die kann ich nicht leben. Wem, was brauche ich? Ja, Liebe hier. Wem vertraue ich? Gott natürlich, damit ich was tue? Damit ich nehme. Um zu geben, weil der Gewinn ist im Geben. So, das ist die Wahrheit. Und jetzt sagt Gott, der Sauerteig der Pharisäer, sie richten sich nach etwas, sie nehmen etwas in den Mund, das verdirbt ihr Leben. Ihr sollt nicht davon nehmen, ihr sollt euch nicht davon dazu richten. Und er benutzt das Essen, das Brot. Und die Jünger in ihrem Denken verstehen nicht einmal, er spricht nicht vom Brot, er spricht vom Herzen. Nimm von Gott, nimm nicht von den Sadduzäern und den Pharisäern. Richte dich nicht nach ihnen. Sie sind nicht das richtige Vorbild. Weiter sagt er später in Matthäus, erklärt er, was sie lehren manchmal, was sie sagen, mag von der Theorie richtig sein, aber was sie tun, ist falsch. Und das ist das, was er ihnen klar machen wird. Richtet euch nicht nach der Lehre, das heißt nach dem, was sie vorgeben. Nehmt das nicht auf, weil ihr werdet es wird euch schlecht gehen. Aber die Jünger denken ans Essen. So, ich muss zurückdenken, dass Gott den Menschen das Manna gab in der Wüste. Und er gab ihnen das Manna in der Wüste, erklärt dann der Gott dem Mose, damit er das Volk prüft und ihnen zeigt, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein. Meine Lieben, nicht im Magen ist das Leben, sondern im Herzen. Der Salomo sagt, aus dem Herzen springt das Leben, nicht aus dem Magen. Der Magen wird genommen als ein Vorbild, weil der ist sichtbar. Aber wir bleiben beim Magen stehen, anstelle zu sehen, dass Gott vom Herzen spricht. Ich musste mich erkennen, dass ich immer wieder versucht werde, Gott nicht zu vertrauen, wenn es geht um, ich sage jetzt mal, die finanzielle Seite des Lebens. Und wenn auch immer es ein bisschen eng wird, merke ich, dass mein Herz anfängt zu wanken. Und ich sage mir, Herr, wie lange soll das noch so gehen, dass ich nicht aus der Erfahrung der Vergangenheit doch weiß, das Brot ist für dich doch nicht wichtig, die Finanzen, nicht, dass sie nicht wichtig sind, ist doch für dich nicht das Problem. Du konntest aus 5 Euro konntest du 5000 Menschen besättigen und so kannst du das, wann auch immer. Es ist ja nicht die Menge. Gott kann es vermehren. Das Irdische, das, was für des Leibes wohl ist, im Sinne der physischen, das sollte doch nicht die Sorge unseres Lebens sein. Und dennoch betrügt uns unser Herz hier furchtbar. So, Jesus spricht erneut vom Herzen und die Jünger denken, er spricht vom Magen. Oh, und er stöhnt es so aus und sagt, oh, ihr Kleingläubigen, wo ist euer Herz? Auf was stützt ihr euch? Wem vertraut ihr? Vertrauen ist eine Herzenssache, nicht eine Verstandessache. Es ist erstaunlich, wie schwer wir von Begriff sind, manchmal, um das, was zählt, zu sehen. Auf jeden Fall, es fällt mir auf in diesem Studium, dass Jesus das Herz des Menschen kennt und er weiß, was er ansprechen soll. Er weiß, wo der Kampf abläuft. Er weiß, wo unsere Not ist. Und dieses böse Herz will er wegtun und uns ein neues geben. Die nächste Geschichte ist die, die den Titel hat für unsere Betrachtung. Und wir kennen sie alle. Jesus fragt die Jünger. Und seine Fragestellung ist interessant. Er sagt, was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Das heißt, er benutzt schon tatsächlich einen Begriff für sich selbst, der an sich schon sagt, wer er ist. Und er sagt, was sagen die Leute? Wer ist der Menschensohn? Sie sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sagte zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Was ist in eurem Herzen? Wer bin ich für euch? Da antwortete Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nun in dieser Aussage liegt so viel Material drin, dass wir sehr lange darüber sprechen müssten. Du bist Christus, allein das, das ist die Bezeichnung des Messias, es ist die Bezeichnung des Erlösers, der kommen muss. Und er ist Der Erlöser ist der Lebendige, ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt des ewigen Gottes, des Gottes, der da lebt. Und Jesus antwortete ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus, der Christus, sei. So, die Antwort des Petrus ist eine Antwort, die nicht aus der Quelle eines Menschen kommt. Das heißt, als Petrus spricht, weiß Christus, dass er nicht von einem Menschen, Fleisch und Blut ist hier als Mensch bezeichnet, sondern das hat ihm der Vater im Himmel offenbart. Und der Petrus hat es genommen und hat es weitergegeben. Der Ausdruck dessen, was Petrus sagte, war, dass er sich von Gott genommen hat, diese Information. Das hast du dir nicht selber ausgedacht, Petrus. Das kommt nicht von dir. Das kommt, weil du aus dem Munde Gottes genommen hast. Und jetzt kommen diese Texte, die so für manchen verwirrend sind, und auf den ersten Blick mag es so sein, ich denke aber letztendlich, dass sie ganz einfach zu verstehen sind. Der Grundsatz des Messias, was ist er? Warum ist dieses Zeugnis so etwas, dass Jesus sagt, Petrus, du bist ein Fels, oder dies ist der Fels, auf welchen ich meine Gemeinde bauen werde, und die Pforte der Hölle soll sie nicht überwältigen. Was ist es denn, was Jesus meint? Der Glaube des Menschen muss ja auf etwas gegründet sein, oder? Und die Gemeinde Gottes, die Christus gründet, gründet sich ja auf dieses Bekenntnis, wenn ich sagen will, des Petrus. Dass er ja nicht von Mensch und Blut genommen hat, sondern es ist das Bekenntnis dessen, der weiß, um seine Not erlöst zu werden. Und er sagt, du bist Christus, das ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. So, Jesus hat den Abraham berufen und davor die anderen. Er hat sie berufen, damit sie ein Licht in der Welt sind, ein Segen für alle Völker. Und jetzt beruft Jesus seine Jünger. Und er nutzt diese Situation, um zu zeigen, auf was das Ganze steht. Nämlich auf diesem Bekenntnis. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Christus ist derjenige, der mich erlöst. Wovon? Wovon soll er mich erlösen? Natürlich von meiner sündigen Natur. Er muss mich aus der Blindheit herausholen. Er muss mich zum Licht bringen. Das ist die Aufgabe des Christus. Und er ist der Sohn, ja, er ist der zweite Adam des lebendigen Gottes. Und dieses Bekenntnis ist letztendlich das, was die Gemeinde ausmacht. Ich muss auf Christus stehen. Ich denke, dass es klar ist, dass der Petrus als Mensch nicht der Fels sein kann. Aber da er ein Sprachrohr Gottes geworden ist, sagt Christus ihm das. Dieses ist das Bekenntnis, auf das die Gemeinde gebaut wird, auf das die Erlösung gebaut wird. Das und dieses Bekenntnis kann die Pforte der Hölle nicht überwinden. Deshalb bekommt ihr aufgrund eures Bekenntnisses, aufgrund dessen, dass ihr geht und dieses Wort verkündigt, seid ihr die Autorität. Und das, was ihr verkündigt, was ihr auf Erden bindet, das ist auch im Himmel gebunden. Das heißt, Gott macht durch seine Gemeinde ein Verbündnis zwischen dem Himmel und der Erde. Sie sind die Vermittler. Deshalb hat die Gemeinde Autorität. Aber sie ist gegründet auf Gott. Sie ist gegründet auf etwas nicht Menschliches. Zu denken, dass hier ein Mensch gefragt ist, dass man auf einen Menschen das Ganze. Nein, es ist auf das Bekenntnis des Petrus. Aber das Bekenntnis des Petrus kommt nicht von Petrus. Es ist gegründet auf Christus. Das ist das, was die Gemeinde ausmacht, auf was sie sich stützt, auf den Erlöser. Deshalb wird die Pforte der Hölle sie nicht überwinden, weil sie gegründet ist auf ein Bekenntnis. Das ist nicht ein menschliches Bekenntnis, das kommt von Gott. Ein Mensch sagt es zwar, der Petrus äußert es, und Jesus sagt, ja, Petrus, dieses ist das Bekenntnis. Dieses ist der Fels, auf dem das Ganze steht, auf diesem Bewusstsein der Not des Menschen nach einem Erlöser. Dass Petrus das nicht verstanden hat und dass wir das zum Teil nicht verstehen, ist ja auch ersichtlich aus der nachfolgenden Geschichte, die dem Ganzen nachgeht. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet würde und am dritten Tag auferstehen werde. So Jesus erklärt, dass die Gemeinde auf ihm gebaut ist, auf dem Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt erzählt er ihnen, nachdem er gesagt hat, ja, das ist es, und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden, sagt er, ich gehe aber jetzt nach Jerusalem und es wird mir so und so ergehen. Und dann kommt der Petrus, der liebe Petrus, und er nimmt Jesus zur Seite. Er muss ihm was Ernstes sagen, alleine mit ihm. Und fing an, ihn zu tadeln und sagte, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nun nicht. Hat er eine gute Absicht, der Petrus? Sicherlich. Aber wessen Interesse verfolgte er? Verfolgte er das Interesse des Heilandes? Verfolgte er das Interesse jetzt des Reiches Gottes? Oder verfolgte er sein eigenes? Ihr müsst ja wissen, unsere sündige Natur ist sofort da. Die Liebesquelle oder das Objekt, was mich zum König oder zum Großen macht, der kann doch nicht sterben. Was passiert dann auch mir? Was soll ich dann tun? Und es wird hier sehr deutlich, der Petrus denkt an sich. Wenn Christus sterben soll, denn das darf nicht passieren, dann ist unsere ganze Hoffnung weg. Wir haben ja gesehen, wie sie reagiert haben, als Jesus gestorben ist. Wir dachten, er ist die Erlösung Israels. Wir dachten, wir glaubten, wir nahmen an. So enttäuscht waren die Jünger, als Jesus starb. Aber er wandte sich um und sagte zu Petrus: Geh weg hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschliches. Jesus muss denselben Petrus, der vorher aus Gott genommen hat, zurechtweisen, weil er jetzt aus der falschen Quelle wieder nimmt, nämlich aus sich selbst, für sich selbst. Du sprichst nicht, was göttlich ist. Vorher hat er gesprochen, was göttlich ist. Vorher hat er von Gott genommen. Jetzt nimmt er nicht von Gott. Jetzt geht's um ihn selbst. Jetzt nimmt er von sich. Petrus, du bist mir ein Ärgernis. Das heißt nicht, dass du mich ärgerst. Weil das könnten wir ja auch so verstehen, nicht, dass Jesus ärgerlich reagiert. Jesus reagiert nicht ärgerlich. Jesus sagt: Petrus, du bist mir ein Hindernis auf diesem Weg, weil du willst nicht das, was Gottes Weg ist. Du willst das, was menschlich ist. Du bist mir ein Hindernis, Petrus. Geh weg. Geh mir aus dem Weg, denn du bist mir ein Hindernis. Und jetzt erklärt Jesus, was er meint mit dem Herzen und mit der Erlösung. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, er ruft sie jetzt alle zu sich, weil das ist ein wichtiger Punkt. Petrus sagt, Petrus, steh zur Seite, du hinderst mich auf dem Weg. Du bist mir nicht eine Hilfe, du bist mir ein Hindernis. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er jedem nach seinen Werken vergelten. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Jetzt schauen wir uns ein bisschen an, von was Jesus spricht. Für was braucht der Mensch das Kreuz? Ihr seht schon, bevor Jesus am Kreuz stirbt, ist das Thema des Kreuzes dort. Weil das Thema des Kreuzes war schon immer unter den Juden ein Thema. Es ging um die Abschneidung, um das Wegtun des Bösen im Herz. Wozu brauche ich das Kreuz? Ich brauche das Kreuz doch nur für den Anfang, für das blinde Auge. Ich muss erkennen, dass das hier getötet werden muss. Ich muss doch erkennen, dass das muss weg. Das ist die Not des Menschen. Das macht uns kaputt. Das Kreuz brauche ich, um den Irrtum, wer ich bin, wegzutun. Der verleugne sich selbst. Was muss ich denn verleugnen in mir? Ich muss doch nur den Irrtum zur Seite tun, nicht die Wahrheit. Würde ich wissen, ich bin ein Geschöpf Gottes, das muss ich doch nicht zur Seite tun. Das ist das, wo, wie ich gemacht worden bin. Hier gibt es kein Kreuz für. Adam brauchte kein Kreuz. Wenn unsere sündige Natur völlig vernichtet ist, das heißt, wir ihr nicht mehr dienen, dann brauchen wir kein Kreuz, weil wir haben es ja implementiert. Das Ding ist vorbei. Wir haben es verleugnet. Es ist weg. Die alte Natur hat nichts mehr zu sagen, weil sie steht am Anfang allen unseres Handelns. Weil dadurch, dass ich denke, ich bin jemand, der ich nicht bin, dass ich denke, ich bin selbstständig, dann mir selbst vertraue, gebe, um zu bekommen oder zu nehmen, da bin ich völlig verloren. Und ich brauche das Kreuz hier. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, er muss etwas verstehen, dass das hier nicht der richtige Weg ist. Das muss gekreuzigt werden, bevor ich, weiß nicht, wie ich es mache, ich muss zuerst gekreuzigt werden, damit ich dann hierher kommen kann. Weil hier sagt Jesus, weil jeder, der sein Leben gewinnen will, behalten will, der wird es verlieren. Und hier will ich das Leben behalten. Hier will ich es konservieren. Hier geht es darum, dass ich denke, der Gewinn ist beim Nehmen, nicht beim Geben. Nur hier gibt es den Verlust. Ja, wenn ich noch diese Frage hier stelle, wo ist der Verlust? Der Verlust ist hier, wenn ich nichts bekomme. Ja, dann denke ich, ich gehe kaputt. Nur hier kann ich verlieren. Auf dieser Seite, wenn ich nehme, um zu geben, und im Geben ist der Gewinn, ist Verlust nicht möglich. Deshalb erklärt Jesus so: Hier willst du dein Leben behalten. Hier willst du es konservieren. Aber das wird dazu führen, dass du stirbst. Weil nur derjenige, der sein Leben geben, ist ja nicht sein, ist ja Gottes Leben, der wird es behalten und er wird es gewinnen. Ihr seht, dass Jesus, dass das Kreuz nur fürs Herz notwendig ist, nicht für den Verstand. Wir brauchen durch das Kreuz verändert sich die Sicht über mein Leben. Wo ist der Gewinn? Ich muss nach dem Gewinn trachten. Ich habe keine Wahl. Aber wenn ich denke, ich gewinne dann, wenn ich mein Leben konserviere, wenn ich schaue, dass ich alle Risiken weg habe, dann habe ich nichts gewonnen. Und Jesus, ist ja fantastisch, wie er es beschreibt hier in diesem Zusammenhang, wenn er sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Das heißt, ihr als Gemeinde lebt für wen? Hier lebe ich für mich, hier lebe ich für Christus, für Gott. Weil so wurde ich ja gemacht. Nicht, dass ich hoffe, ihr versteht, was gemeint ist, für Gott zu leben. Wir tun alles im Auftrage Gottes. Das bedeutet, für Gott zu leben. Jesus lebte aus Gott für den Menschen. Und so sollen auch wir es tun. Aber wir leben nicht so, wie Christus gelebt hat, sondern wir versuchen, um unser eigenes Leben versuchen wir zu bewahren und behalten. Es ist eine Katastrophe. Und Jesus sagt hier, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Schaut, Jesus weiß, von was er spricht. Er spricht vom Herzen des Menschen. Hier ist der Kampf vom Geben und vom Nehmen. Hier sind diese zwei Dinge. Wir rennen dem Gewinn nach. Wir wollen die Welt gewinnen. Wir wollen bekommen. Und er sagt, du gewinnst nichts, wenn du die Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele. Schaden nimmst an deinem Leben, weil du musst doch wissen, das hier birgt das Leben. Nicht das, das muss gekreuzigt werden, das ist falsch. Jesus macht den Jüngern klar, weil der Petrus will ja nicht sterben. Er will nicht, dass der Heiland oder dass er leidet. Wir sind nicht gemacht fürs Leiden, nein. Aber durch dieses schlimme, sündige Elend, das wir haben, durch die sündige Natur, sind wir dazu, müssen wir leiden, sonst können wir es nicht begreifen, dass wir fehl am Platz sind. Wir können nicht begreifen unsere Not, wenn wir nicht in Leiden kommen. Wir sind so blind in uns selbst. Deshalb muss Christus leiden am Kreuz. Er muss dahin kommen, dass er die sündige Natur, die er auf sich genommen hat, die muss er kreuzigen. Sie muss weg. Ohne Kreuz kein Leben. Das egoistische Leben des Menschen hier tut alles für sich selbst. Es tut alles mit diesem schlimmen Nehmen, nehmen, nehmen. Alles, was der Mensch tut, der Salomo hat es so gut erklärt, tut er für seinen Mund, aber er wird dennoch nicht satt. Weil es befriedigt nicht auf dieser Stelle. Erst hier befriedigt es. Erst die Wahrheit macht frei und gibt das Leben. Jesus spricht vom Herzen. Er muss leiden. Er muss ihnen klar machen, die Sünde kann nicht entfernt werden aus dem Leben eines Menschen, es sei denn durch Leiden. Können wir das begreifen? Es ist nicht Gottes Wille, es ist nicht Gottes Plan, dass der Mensch leidet, aber diese sündige Natur, dieses Übelst aller Übel, kommt nicht aus unserem Leben heraus, außer durch das Leid. Weil wir sehen sie sonst nicht. Wir können nicht erahnen, wie schlimm sie ist. Wir denken, alles ist gut. Oh, meine Lieben, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und schaut, wie weit Jesus denkt, wenn er sagt, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er jedem nach seinen Werken vergelten. Dann wird er jedem nach seinen Werken vergelten. So, einmal das Vorbild. Petrus nimmt nicht von Fleisch und Blut, von seinem Vater im Himmel. Dann nimmt er wieder von sich selbst. Und jetzt sagt Jesus so, ihr Lieben, versteht's doch. Euer Herz muss geändert werden. Es hat eine Fehlsicht der Dinge. Es denkt, im Wenigtun ist Gewinn, nicht im Vieltun. Das ist ein Irrtum. Das Herz des Menschen will sich bewahren, will sich zurückhalten. Aber darin ist nicht das Leben, sondern das Leben ist im Hingeben seiner selbst zu der Sache, die Gott uns berufen hat zu tun. Die sündige Natur blockiert uns. Sie macht uns, dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, nicht erfüllen. Und Jesus sagt, denkt anders. Ihr seid meine Jünger. Der Menschensohn wird kommen und dann wird er vergelten. Und dann erst, nicht jetzt, wenn die Leute sterben, sondern wenn der Menschensohn kommt, dann kommt das Gericht. Dann wird man sehen, aus wem welche Werke getan worden sind. Und die Bibel ist in sich einig. Der Paulus sagt es so deutlich im Epheser 2, Vers 10. Wir sollen die Werke Gottes tun, die er für uns vorbereitet hat. An unseren Werken, an unseren Worten wird man sehen, von wem wir nehmen. Das ist der Output. Weil wir müssen nehmen, bevor wir geben. Und unsere Werke beweisen ganz klar, entweder wir holen von Gott und gehen auf diese Sache, auf diese Linie der Wahrheit, oder wir gehen auf der Linie der Lüge. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Auch dieser Text ist ein schöner Text. Jesus möchte klar machen, dass seine Wiederkunft, oder wie soll ich sagen, dass das, was er sagt, stimmt. Und er sagt, ihr werdet es sehen mit euren Augen. Es stehen welche hier, die werden die Wiederkunft Jesu sehen. Und ja, da stand der Johannes. Und der Johannes hat Jesus kommen sehen. Johannes hat die ganze Geschichte der Welt gesehen, wie sie stattfinden wird. Und vielleicht gab es noch andere, denen Gott das offenbart hat. So, Jesus macht deutlich, diese Dinge stimmen. Das, was ich euch sage, wird geschehen. Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde sterben. Aber ich werde auch in den Wolken des Himmels kommen. Dass dazwischen 2000 Jahre liegen, da könnte man konfus werden. Deshalb denke ich, wenn Jesus sagt, hier stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich, sich auf der einen Seite auf die bezieht, die da standen, ja, die dort waren, der Johannes zum Beispiel. Aber wenn wir Jesu Art und Weise verstehen und die der Prophetie, dann bezieht sich dieser Text auch auf die Menschen, die den Tod nicht sehen werden, bis sie Jesus kommen sehen in den Wolken des Himmels. Und ich will auch dazu gehören. Weiß nicht, wie ich das durch Gottes Gnade schaffen soll. Aber ich habe diesen tiefen Wunsch in meinem Herzen. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Das heißt, der Johannes hat den Tod geschmeckt und er hat Jesus vorher gesehen. Aber es werden Menschen stehen, Menschen, die hören diese Worte. Und sie werden nicht mehr sterben. Es werden einige sein, die nie den Tod schmecken werden. Und sie werden den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Es gibt noch andere. Der Kapitel 17 haben wir jetzt noch gar nicht angeschaut und die Zeit ist vorbei. Lasst uns das aus Kapitel 17 mitnehmen. Hier ist die Verklärung Jesu. Hier ist die große Offenbarung und die Kundtun. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Das ist die Stimme aus dem Himmel. Ihn, auf ihn sollen wir gehorchen, von ihm sollen wir nehmen. Und die Geschichte, die folgt, zeigt wiederum, dass die Jünger sehr irdisch denken. Sie wollen jetzt eine Hütte bauen. Sie wollen jetzt dort mit dem Heiland und mit Mose und Elia leben. Sie wollen es jetzt. Und Jesus sagt, nicht jetzt. Es kommt ein Tag, das so sein wird. Die Städte hat er vorbereitet im Himmel für uns alle. Und den Tag wollen wir doch mit ihm dann erleben. Dass die Jünger den Mondsüchtigen nicht heilen konnten, die unten geblieben waren, die neun, ist offensichtlich, weil sie keinen Glauben hatten. Sie hatten gestritten. Wir wissen die Geschichte, wissen die Umstände. Es ging wiederum. Sie hatten die Vollmacht bekommen, aber in ihrem Herzen waren sie abgewichen davon. So, lasst uns zusammenfassen. Erkennen wir, dass Jesus unser Herz will? Oder erkennen wir, dass der große Kampf sich in unserem Herzen abspielt? Das heißt, hier in unserem Unbewussten, wo wir uns gar nicht Rechenschaft geben, sehr häufig, warum wir tun, was wir tun. Unsere guten Absichten betrügen uns. Wir haben es noch nicht hineingeschrieben in das Ding drin, dass wir wissen, wo der Weg lang geht. Deshalb, lasst uns mit neuen Augen das Wort lesen und lasst uns sehen, auf was sich Jesus bezieht. Lasst uns verstehen, das Kreuz, die Selbstverleugnung, ist um der sündigen Natur willen. Sie muss zur Seite getan werden. Bei demjenigen, der als Gottes Geschöpf lebt, der lebt immer für die anderen, der nimmt von Gott, der ist selbstlos. Da braucht man keine Selbstverleugnung, weil das Ganze ist ja schon eine selbstlose Handlungsweise. Aber hier braucht man die Verleugnung, weil ich muss das Böse verleugnen, damit ich das Richtige tue. Es geht um unser Herz, wo wir nehmen, um unseren Mund. Es geht darum, dass wir uns nicht nach einer falschen Lehre nehmen, die aus dieser Sache kommt, von den Sadduzäern und Pharisäern. Es geht darum, dass wir unserem Herzen die richtige Speise geben, die richtige Speise aufnehmen und wissen, das Leben gibt es im Geben. Hier ist das Leben. Hier gibt es null Verlust. Wo ist der Verlust? Ist null. Hier gibt es nur den Allesverlust. Hier verliert man alles. Was gewünscht es dem Menschen, was nützt es dem, wenn er sein ganzes Leben gewinne, also die ganze Welt gewinne, aber sein Leben verliert. So, lasst uns dieses Wort studieren. Lasst uns Gott bitten, dass er uns immer mehr offenbart, wer wir sind, was in unserem Herzen ist. Und er sorgt darauf, dass Dinge in unserem Leben kommen, dass wir sehen, wie wenig, wie kleingläubig wir sind. Aber ist es nicht eine gute Sache, dass Jesus seine kleingläubigen Jünger nicht zur Seite gelegt hat, sondern dass er sie gerufen hat und hat gesagt, euer Glaube kann groß werden und ihr könnt den Sieg davontragen. Ich möchte auch diesen Sieg davontragen, egal wie viel es noch kosten mag, dass das Böse mir bewusst wird aus meinem Herzen. Amen.